Sex. In der übernächsten Woche steht dein Vater, ich glaube am 28. oder 29., ich weiß es noch nicht mal, März, in Hamburg auf der Reeperbahn in Angies Nachtclub zusammen mit Katrin Hinrichs, meiner Sex-Podcast-Partnerin. Bei einem vermutlich überwiegend boomerigen Publikum reden wir über Sex in der zweiten Lebenshälfte. Wie peinlich ist dir das wirklich?
So peinlich finde ich das gar nicht. Ich finde es eher erstrebenswert, mit diesem Thema einen offenen Umgang zu finden, weil ich doch denke, dass vielerorts unsere Gesellschaft noch nicht so befreit ist, wie sie sein sollte. Und deshalb glaube ich, dass solche Veranstaltungen in allen Altersklassen auf jeden Fall immer förderlich sind.
Ach, ich bin nicht peinlich. Ich wollte die Veranstaltung eigentlich Gammelfleisch in Ekstase nennen, aber mir wurde davon abgeraten.
Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit
Suse,
Paul
und Hajo Schumacher.
Heute ist Mutmach-Montag mit Wichtigem, Witzigem und Wirrem. Alles, was man für die Woche wissen muss. Plus Politikversteher Jörg Wos erklärt, worauf wir diese Woche achten müssen. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne. Das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das Mut macht. Und jetzt geht's los.
Herzlich willkommen zur Montagsausgabe von Wir, dem Mutmach-Podcast. Podcast von Funke. Hallo Papa. Heute geht's um die Themen Holzhacken, Apache, Mamula Island und Pilze.
Das ist gar nicht schlecht. Ich habe den DAX, den Mann mit Bart, die Initiative Deutschland summt. Dann ja ein Aufatmen, warum dieser Katastrophenbericht über den Zustand der Bahn eigentlich ganz gut ist. Mhm. Dann muss ich dich mal fragen, wie du mich eigentlich so als Sex-Podcaster findest. Und dann gibt es noch eine Filmempfehlung und als allererstes mal ein Shoutout an Christine. Mhm. Ich kannte Christine bis vor wenigen Stunden nicht. Als ich heute Morgen aufstand und dann irgendwann mein Handy checkte, bekam ich eine Nachricht von nebenan.de. Mhm. Ich bin Mitglied bei nebenan.de. Das ist so ein kostenloses Nachbarschaftshilfswerk, wo du alles mögliche, naja, so Flohmarktveranstaltungen, was gerade so los ist, was früher mal ein schwarzes Brett war. Und Christine wohnt wirklich Fußweg 3,5 Minuten von hier und hatte eine original verpackte nagelneue Rolltastatur für einen Computer mit einem USB-Anschluss. Genau den wiederum sucht deine Mutter, um einen Uraltrechner von irgendwelchen Daten zu befreien, die da noch drauf sind. Ich schickte Christine über nebenan.de so eine kurze Mitteilung, so von wegen, hey, tät mich interessieren, könnt gleich mal vorbeikommen. Sie, kein Problem, alles dufte. Ich klemme mir eine Flasche Wein unter den Arm, gehe zu Christine, gebe ihr den Wein. Sie gibt mir die Tastatur original verpackt und schon hatten wir beiden ein Problem weniger. Sie weniger Ramsch, eine Flasche Wein und wir endlich die Rolltastatur und Mama kann an den Rechner. Das ist einfach sagenhaft, obwohl Menschen so nah beieinander wohnen, wie wenig sie voneinander wissen und wie dieses Netzwerk so Nachbarschaften zusammenbringt. Cool. Und dein Bruder, sein Ledersofa, nebenan.de. Mhm. Sein Couchtisch, nebenan.de.
In meiner Generation ist das eBay Kleinanzeigen.
Ja, aber das hier ist ja noch viel lokaler. Du kannst alles, was da angeboten wird, quasi fußläufig erreichen.
Ja, bei eBay ist das immer so ein bisschen Lotterie. Da sind die Kilometer wahrscheinlich ein paar mehr, die man da zurücklegen muss.
Ja, du hast ja nicht so viel davon, wenn in Fürth jetzt ein Karteikasten für dich bereitsteht. Und ich glaube auch dieses persönliche Treffen, weißt du, wenn ich Christine nächstes Mal irgendwo auf dem Platz oder in der Kneipe oder auf der Straße sehe, winke ich ihr rüber und sage, hey, wie geht's? Ne? Also das ist einfach so, ja, Klebstoff, digital erzeugter Analogklebstoff.
Ja, apropos Couches irgendwo in zweiten
Stock. Hör doch mal auf mit apropos. Unter Journalisten gilt das als die allerschlechteste Themenüberleitung.
Okay.
Bei der Gelegenheit.
Please. Lehr mich eine neue.
Einfach stumpf.
Stumpf,
okay. Ja, nicht versuchen, zwingend eine Überleitung schaffen zu wollen.
Verstehe.
Gut.
Eine Couch in den zweiten Stock tragen ist eine physisch anstrengende Tätigkeit.
Yep.
Physisch anstrengende Tätigkeiten, gerade im Bereich des Leistungssports, haben die Nebenwirkung im weitesten Sinne, dass sie bei Männern vor allem den Testosteronspiegel steigern. Und daher wird einem ja auch vom Hausarzt empfohlen,
Couchen hochzutragen bei potenziellen
Problemen. Genau. Nein, aber einen aktiven Lebensstil zu pflegen, einfach um diesen Hormonhaushalt in Balance zu halten.
Ja.
Nun habe ich durch Zufall und durch einen Kollegen eine Studie gefunden, beziehungsweise einen Artikel über eine Studie, der Wissenschaftler von der Universität aus Kalifornien, University of California, begleitet hat. Und zwar bei dem, sagen wir mal, Experiment zusammen mit einem indigenen Stamm in Bolivien, diese zu überwachen und zu monitoren, was den Testosteronspiegel vor und nach dem Holzhacken im Wald anbelangte.
Okay.
Und die Steigerungen und die Steigerungsraten waren wohl enorm. Also bis zu 46% mehr Testosteron wurde während dieser Holzfällerarbeit dort im Wald festgestellt im Blut.
Lässt sich das übertragen auf verfettete mitteleuropäische weiße alte Männer?
Naja, zu wenig Holzhacken. Ja, wahrscheinlich.
Schatz.
Genau. Ab aufs Land und den nächsten Baum gefällt, der es verdient hat. Natürlich nicht nur sinnlos irgendwas umholzen. Unglaublich interessant, diese Tätigkeit an sich steigert also tatsächlich nicht nur durch die reine physische Tätigkeit des Schwingens von einem Utensil, um einen Baum klein zu machen, sondern auch im Sinne des Überlebensinstinkts, zumindest bei diesem indigenen Stamm, soweit die Theorie, deshalb dieser gestiegene Testosteronspiegel.
Aber stell dir mal vor, du hast einen riesigen Wald, ja, und willst ihn zu Brennholz verarbeiten, ja, irgendwelche nutzlosen Fichten oder Lärchen, die sowieso als Baum nicht so taugen, dann könntest du natürlich so einen Workshop machen, so, hey, der Testosteron-Boost, ein einziges Wochenende genügt, nur 999 Euro und lässt einfach so ein paar unausgelastete Jungs deinen Wald weghacken.
Ja, super.
Ein Geschäftsmodell, endlich.
Definitiv, da fällt mir die Geschichte zu ein, dass es irgendwann mal ein Bakterium gab, was Holzbestände, vor allem Kiefer, blau gefärbt hat, das Holz. Und deshalb wurde das größtenteils von der holzverarbeitenden Industrie gemieden, weil das sich halt nicht so gut machte im Möbelbau.
Wieso?
IKEA wiederum hat das aufgekauft und als schwedische Blaufichte vermarktet. So, und aus der Not eine Tugend gemacht.
Apropos, wenn alle wesentlichen Finanzpolitiker und Politikerinnen inklusive Landesstaats, Eurobanker und so weiter alle gleichlautend schalmeien, es gibt keine systemische Krise, dann ist, glaube ich, höchste Alarmstufe.
Ja.
Du bist ja nun mit Banken und Bankgeschäften nur insofern vertraut, als dass du dein Dispo immer bist.
Ich habe so eine Plastikkarte und da kommt aus so Maschinen, kommen so Scheinchen raus.
So, das war's eigentlich. Die Finanzkrise von damals, von 2008, hast du wahrscheinlich auch nicht mehr so präsent.
Nicht mehr so wirklich, nein. Die Nachrichten zum Teil schon noch, aber nee.
Damals Lehman Brothers und so. Problem, was wir jetzt zuerst bei dieser Silicon Valley Bank hatten, was jetzt aber offenbar auch um sich greift.
Credit Suisse.
Genau. Scheint ja vielleicht doch ein systemisches zu sein, weil diese Banken ein Problem haben mit der Nullzinsphase, wo sie Geschäfte gemacht haben. Jetzt hast du eine signifikante Zinssteigerung, das heißt deine Geschäftsmodelle funktionieren nicht mehr so, weniger Margen, höhere Ausgaben. Wenn das nicht systemisch ist, what dann?
Ein System der extrem risikobehafteten Kalkulationen, denke ich mal.
Und jetzt haben wir da wieder dieses wirklich spannende Thema Psychologie. Gelingt es durch diese ganzen vielen Kalmierungsaussagen, so von wegen, nein, wir haben kein systemisches Problem, gelingt es die Leute, die Anleger ruhig zu halten? Oder passiert das, wovor alle Schiss haben und was völlig unkontrollierbar ist, der sogenannte Bank Run, was ja bei der Silicon Valley Bank schon in Teilen stattgefunden hat. Die Leute rennen einfach montags morgens hin und sagen, ey,
gib mir den maximalen Betrag.
Ja, gib mir das, was noch da ist. Und keine Bank hat natürlich so viel Cash-Liquidität, dass sie das alles bedienen könnte. Dann müssen sie vorfällig irgendwelche Papiere verkaufen mit Minus und dann geht das erst richtig los. So wie du dieses Land und so die Welt an sich einschätzt, glaubst du, das geht an uns vorbei oder siehst du dich am Vorabend einer Krise?
So wie ich dachte, dass diese Inflation an mir vorbeiginge und das Ganze irgendwie so ein Spuk sei, der vielleicht jetzt einmal kurz aufkäme und sich dann aber schnell wieder irgendwie verzieht, so bin ich doch ein bisschen skeptisch geworden und eigentlich sehr froh, dass ich jetzt in der letzten Zeit zumindest für meinen Finanzhaushalt relativ große Investitionen noch getätigt habe, die sich jetzt wiederum irgendwie auszahlen, für mich zumindest persönlich, in meiner persönlichen Entwicklung.
Sag mal eine große Investition für deine Verhältnisse.
Naja, für 1200 Euro Studio-Equipment gekauft.
Okay, also nicht Wohnungseinrichtung, sondern Studio-Einrichtung.
Im Sinne von damit irgendwann mal hoffentlich mehr Wert schaffen.
Kriegt man auf nebenan.de auch nicht geschenkt, so Zeug, ne?
Kriegt man im Zweifel wirklich nirgendwo geschenkt. Ich hatte jetzt das große Glück, eine sehr wohlwollende Connection zu einer Studio-Auflösung zu haben. Und das Ganze ist jetzt auch eher so Equipment aus den 80ern.
Ach Quatsch, Haushaltsauflösung gibt's auch Studio-Auflösung.
Ja klar.
Ich muss uns loben. Seitdem wir am vergangenen Freitag die Folge über Frühling, Optimismus und so weiter gemacht haben, ist der Frühling tatsächlich gekommen. Er hat auf uns gehört.
Definitiv.
Dieses Wochenende war der Hammer.
Ja.
Am Samstag war ich nahezu oben ohne, nur noch mit einem Leibchen bekleidet am Laubhaken und es war mir trotzdem zu warm.
Ich war Frisbee spielen am Wochenende im Park.
Ich will, dass es sofort wieder kalt wird.
Schrecklich.
Unerträglich.
Nein, es ist wirklich toll.
Sag, mein Guter, die Geschichte von dem Mann mit Bart, hast du die gehört?
Nein.
SPD Pankow. Da ist ein Mensch mit dem Namen Matthias Brückmann öfter mal auffällig geworden, also ganz normales Parteimitglied, unter anderem, dass er erst neulich Franziska Giffey als Wählergift beschimpft hat. Dann stellte sich irgendwann raus, Mann, den Vogel kennen wir doch. Aha, der ist in seinem anderen Leben Redakteur beim Handelsblatt und auch mit völlig anderen Themen befasst. Also hat nichts mit der SPD in Berlin oder in Deutschland zu tun. Heißt auch Matthias Brückmann, nur einmal mit G und einmal mit CK. Also wenn ich mir einen Tarnnamen zulege, man könnte sich ein bisschen mehr Mühe geben.
Nicht schlecht.
Und der hat ganz offenbar ein Doppelleben geführt, weil weder wusste die SPD in Pankow, dass er beim Handelsblatt ist, noch wusste das Handelsblatt, dass er politisch aktiv ist. Das sagt man normalerweise seinem Arbeitgeber, in diesem Fall einem Verlag, um dann so, naja, Interessenkollisionen zu verhindern, ne? Ein SPD-Mitglied schreibt nicht über SPD-Themen. Ganz einfach.
Verstehe.
So, ne? Auch wenn ich mit Christian Lindner verheiratet bin, so wie Franka Lehfeldt, dann schreibe ich halt nicht über das Finanzministerium oder die FDP. In der Praxis sieht es natürlich immer anders aus, weil beim Frühstückstisch erzählt man sich doch mal wieder, was der Habeck für ein Heini ist oder der Wissing für ein sehr, ja, für ein brillanter Typ. Apropos Volker Wissing. Wir haben vergangene Woche gehört, dass die Bahn noch, ich weiß nicht, ob man das steigern kann, aber noch im Eimerer ist, als wir ohnehin schon dachten.
Oh.
Jede dritte Weiche. Und davon gibt es echt viele, ist im Eimer. 9000 Brücken im Eimer, 10.000 von insgesamt 30.000 Kilometern Schiene eigentlich so gut wie fertig. Investitionsbedarf 89 Milliarden Euro.
Boah.
Das Ganze dauert, wenn du es in Jahre umrechnest, werden wir wahrscheinlich beide nicht mehr erleben. Und der arme Wissing, der natürlich nichts ungerner tut, als öffentliches Geld in öffentliche Anlagen oder Einrichtungen zu stecken, der muss jetzt die Bahn sanieren. Toi, toi, toi. Und das ist aber die positive Nachricht. Der neue Streckennetzchef kommt aus Österreich, der ist erst im letzten Jahr gekommen und er hat offenbar als erster und einziger mal die Cojones gehabt, eine Liste aufzustellen, wo haben wir eigentlich überall richtig Alarm. Das hat bislang keiner gemacht. Da muss erst ein Ösi kommen von außen und das wahrscheinlich dann noch gegen den gesamten restlichen, kannst du doch nicht machen. Nachher wissen wir ja, was wir für Probleme haben.
Ja, das wäre schlimm.
Und ich denke mir, das ist jetzt so ein Tiefpunkt, von dem aus kann man eigentlich nur Richtung oben starten.
Apropos nach Richtung oben starten.
Ist klar.
Apache.
Ja.
Ist mit seinem Song Roller vor Wham am längsten in den deutschen Charts.
Wir reden von
Platz 1.
Wir reden von unserem Freund Last Christmas.
Genau.
Lars und Benny Christmas sind ja Brüder und Wham hat aber nur einen besungen. Sag mal, Apache ist doch auch der, der jetzt mit Udo Lindenberg dieses Hammerlied gemacht hat.
Genau.
Ich als Generation ABBA gestehe mit Apache, also ich habe nichts gegen den, aber er begegnet mir auch weder in meinen Spotify-Empfehlungen noch auf Radio 1. Was hältst du von dem?
Er stellt so eine interessante Mischfigur aus Gangster-Pop da, auch mit seinem Auftreten, seinen Texten, dem Umgang mit seiner Stimme und dem, wie er sich in seinen Songs gibt. Und ich muss sagen, ich habe den Song Roller auf jeden Fall auch monatelang auf jeden Fall so rauf und runter gehört. Er ist jetzt 162 Wochen in den deutschen Charts.
Das sind drei Jahre.
Hammer. Also das ist wirklich einfach nur verrückt. Und an dieser Stelle, ja, echt große Anerkennung.
Apropos in den Charts. Ja. Markus Söder wird in diesem Jahr, zumindest mal bis zum Herbst, fortwährend in den Charts sein, weil der Bundestag nämlich vergangene Woche eine Wahlrechtsreform beschlossen hat. Und im letzten Moment haben sie da noch diese allen bekannte Klausel rausgenommen, wenn du 3 Direktmandate erringst, bist du im Bundestag, egal wie schlecht deine Partei abschneidet. Also da gilt die 5%-Klausel nicht. Die CSU ist bei den Wahlen 2021 mit 5,2% gerade so in den Bundestag gekommen, hat allerdings ungefähr 800 Millionen Direktmandate in Bayern. Die CSU ist ein absoluter Sonderfall, auch ein Privileg. Es gibt kein Bundesland, das eine eigene Partei hat und diese Partei vertritt eigentlich nur Bundeslandinteressen in einer Bundesregierung. Das heißt, selbst wenn du eine große Koalition hast, wir denken immer, es sind 2 Parteien, aber völliger Quatsch. Das waren 3 Parteien, das waren CDU und CSU. Und die CSU hat immer dann Erfolg gehabt, wenn sie gegen Berlin aus München Politik gemacht hat. Und die haben jetzt natürlich Schiss. Es kann sein, dass die CSU, wenn man sie bundesweit rechnet, irgendwann mal nur noch auf 4,9% kommt und dann wäre sie nicht mehr im Bundestag. Und deswegen wird Markus Söder jetzt den ganzen Sommer lang eine Gerechtigkeitsfreiheits rettet die Bayern, diese woken Sackgesichter in Berlin, weil es wird im Herbst in Bayern gewählt und du kriegst die Bayern mit keinem Thema einfacher zusammen als mit dem Thema Bayern. Also egal, was der für eine scheiß Politik macht, aber die da in Berlin wollen uns abschaffen und so. Deswegen also Apache, zieh dich warm an. Söder ist dir auf den Fersen.
Ja, ich freue mich sehr auf den Content, der da im Zweifel über Social Media auf uns zukommt in Form von diversen scharfzüngigen Beiträgen oder auch lustig bearbeiteten Bildern. Social Media ist ein Thema, was auch die Bundesregierung umtreibt, denn gerade im Zusammenhang mit Facebook wurde dort auch von innerhalb der Regierung, gerade was den Datenschutz und die Weitergabe von Benutzerdaten und so im Zusammenhang mit diesem Bundesregierungskonto auf Facebook angeht, scharfe Kritik angemeldet. Und soweit ich das jetzt verstanden habe, wurde die Bundesregierung jetzt wirklich aufgefordert, diese Facebook-Seite zu löschen. Ich finde das tatsächlich schade irgendwo. Ja. Auf Facebook kann ich es vielleicht noch ein bisschen verstehen. Das ist jetzt nicht mehr ganz das Tool für die wirklich jüngere Generation.
Na ja, komm.
Aber es gehört halt auch zum Meta-Konzern. Ne? Ja. Also warum ist jetzt Instagram unbedingt besser als Facebook? Oder ließe sich da nicht irgendwo eine Einigung finden, um tatsächlich weiterhin diesen politisch und gesellschaftlich relevanten Content an junge Zielgruppen heranzubringen? Weil ich sehe durchaus, dass Social Media da eine Riesenwirkung hat, was die Informationsbereitstellung anbelangt.
Es ist natürlich auch ein Riesenmachtkampf, ne? Weil die großen Social Media Networks wissen auch, dass es ihnen hier und da an Kragen geht. Insbesondere jetzt auch noch mit ChatGPT Version 4, die wenige Wochen nach Version 3, mit der wir alle schon rumgespielt haben, rauskommt und einen ganz wesentlichen Sprung nach vorn nochmal gemacht hat. Wenn du dir nur ein Foto gibst, nur ein Foto, baut sie dir daraus deine komplette Website.
Wow.
Also natürlich mit den üblichen Fehlerquellen, aber wie gesagt, das ist ja alles noch so experimentelles Zeug in Kinderschuhen, wenn du das 10 Jahre weiter denkst.
Ja.
Und natürlich geht es auch um den Kampf, so wie viel lassen wir uns eigentlich von Regierungen, von nationalen Mächten überhaupt noch sagen, die betrachten sich als globale Konzerne und die wollen sich jetzt nicht von irgendeiner Koalition irgendwas erzählen lassen. Deswegen zeigen die auch gern mal so an dieser Stelle ihre Waffen. Ne, weil gar nicht auf Facebook sein, kann auch nicht die Lösung sein. / Instagram, / WhatsApp, was auch zu Zuckerbergs Meta gehört. Stell dir mal vor, du wirst, weil du so ein sparsamer junger Mann bist, weil du Bausparverträge hast, weil du die Märkte beobachtest, wirst du irgendwann ein Eigenheim besitzen. Dieses Eigenheim verfügt über eine Heizung, die vielleicht schon 50 Jahre alt ist und Gas oder Öl verbraucht. Und jetzt sagt der Robert Habeck, lieber Paul, die Heizung, die du jetzt eigentlich erneuern müsstest, weil die durch ist, die muss Wärmepumpe oder irgendwas auf jeden Fall nicht fossil verbrennendes sein. Und das kostet richtig viel Geld, das du natürlich nicht hast. Ist das Ökodiktatur?
Nee, für mich ist das notwendiger Schritt und auch irgendwo vielleicht in der Verantwortung eines zukünftigen Eigenheimbesitzers mit zu verorten, dass ich ein Eigenheim baue, was mit dem Ziel geschaffen wird für eine nachfolgende Generation, sei es die Kinder oder sei es auch ein anderer Mieter, Käufer, wie auch immer, so zu bauen, dass es auch in 40 Jahren noch
schon richtig ist. Aber du kaufst jetzt eins, das 1960 gebaut worden ist, als Klimaschutz einfach kein Thema war.
Sicher, dann gehe ich aber damit meiner Meinung nach genau die Verantwortung ein, zu sagen, ich setze jetzt alles daran. Natürlich am besten mit Hilfe von Subventionen aus öffentlicher Hand im Sinne des Klimaschutzes.
Ja.
Und gehe das Ganze dann als Projekt an und sage, ich erhalte diese Bausubstanz und verbessere sie im Zweifel für die Zukunft.
Paar Zahlen dazu, was ich nicht wusste. Es gibt in Deutschland so gut 19 Millionen Wohngebäude. Davon sind über 16 Millionen Einfamilienhäuser oder Doppelhaushälften. Das heißt aber, diese 16 Millionen Menschen oder Besitzenden plus ihrer Familien ist ungefähr die Hälfte der Republik, wahrscheinlich noch mehr. Und die sind alle, zumindest gefühlt, von diesem Habeck-Beschluss getroffen. Und die denken alle, sie werden jetzt ganz, ganz arm gemacht, weil... Ich glaube ja, dass da schon wieder viel zu wenig argumentiert wird. Weil erstens könnte man doch mit den Ersparnissen, die ja die neue Heizung mit sich bringt, wenn ich nicht mehr so einen hohen Heizölpreis habe, sondern weniger ausgebe, spare ich ja objektiv Geld. Wo wir gerade bei Banken und Geschäftsmodellen sind, warum kann ich nicht eine Kreditfinanzierung so gestalten, dass ich den Kredit damit bezahle, was ich spare? Mit dem Ersparten.
Das wird ausgeglichen quasi.
So irgendwie.
Gegengerechnet.
Und ich denke mir mal, hey, diese Finanzheinis sind so kreativ, wenn es darum geht, irgendwelche schmutzigen Anlageformen irgendwo zu verstecken und zu machen. Warum gibt es da nicht ein kreatives Förderungsinstrument, was nicht sofort heißt, Papa Staat bezahlt dir deine neue Heizung, aber wir ermutigen dich.
Und da würde ich sagen, da wäre es jetzt mal Zeit für ein bisschen Lobbyarbeit seitens der Stromversorger, zu sagen, hey, wir gehen aktiv auf unsere neuen Verbraucher und Eigenheimbesitzer zu und sagen, wir helfen euch dabei, das Ganze nachhaltig zu gestalten, indem wir Strom produzieren, der aus nachhaltigen, nicht fossilen Energieträgern herrührt und wir gleichzeitig aber in Zusammenarbeit mit der öffentlichen Hand die Haushalte mit Wärmepumpen, Solarpanelen, anderen Arten der lokalen Stromerzeugung ausstatten.
Kennst du den Wettbewerb Deutschland summt?
Nein.
Das ist ein Bienenhilfswettbewerb.
Ja, die ersten fliegen auf jeden Fall.
Genau. Und alle, die die Bienen schützen, können da mitmachen. Wer irgendwelche, naja klar, die ganzen Imker hier in der Stadt, die schönen bleihaltigen Feinstaubhonig produzieren, der sehr lecker ist. Fand ich nur nett. Deutschland summt. Also wer Bienen hat, mitmachen. Das kann nicht schaden.
In der Bucht von Kotor summt es vermutlich gerade säuselnd leise aus den Lautsprechern einer Rooftop-Bar, denn dieses ehemalige Verhör-, Folter- und Gefängniszentrum der früher von italienischen Faschisten genutzten Festung ist jetzt ein Luxushotel.
Ich kann dazu nur sagen, Kotor ist wunderschön.
Ja.
Ist ein echtes Kleinod an der Adria, also so 2 Stunden von Dubrovnik entfernt, aber irgendwie so der Touristensensor geht nur bis Dubrovnik, danach hört die Welt auf, dann kommt irgendwann Albanien. Kotor ist Montenegro und mit deinem kleinen Bruder und deiner großen Mutter war ich schon da, aber du hattest ja zu tun, du wolltest ja nicht mit.
Genau, ich wollte nicht mit und die Einheimischen wollen da auch garantiert nicht mit. Es wird sich vielerorts sehr laut beschwert, weil ja die Vergangenheit einzelner Familienmitglieder und zum Beispiel Großeltern, die dort in Gefangenschaft waren oder im Zweifel auch ums Leben gekommen sind, damit so ein bisschen unter den Tisch gekehrt wird und letzten Endes ist es jetzt ein Casino, wenn man so will.
Ja, aber ein Foltergefängnis ist ein Foltergefängnis. Die DAX, ist ein Arbeitsschiff, das unter anderem hier über den Landwehrkanal schippert. Und die haben so ein, naja, so eine Art Enterhaken und ziehen den so hinter sich her. Und da bleiben alle paar Sekunden die üblichen Fahrräder
Elektroroller. Ja.
Das Mutmachende daran ist, neulich hatten sie wieder irgendwas am Haken, was sie auch mit ihren Gerätschaften, mit ihrem Elektrolot und ich weiß nicht, wie heißt das? Heißt das Elektro? Autopilot, naja, auf jeden Fall mit irgendwelchen Sensoren konnten sie nicht feststellen, was das ist, nur dass es schwer ist. Daraufhin sagte einer der Mitarbeitenden, das könne schon mal vorkommen, dass sie auch einen Tresor finden in Berliner Gewässern. Erst neulich hätten sie einen, der sei noch original verschlossen gewesen, da sei noch Goldschmuck drin gewesen.
Oh.
Also auch das vielleicht ein Geschäftsmodell, nachts einfach mal mit dem Enterhaken über den Landwehrkanal schippern.
Wie machen wir unseren Zuhörern, ohne dass Jörg Quos uns jetzt das wöchentliche Politik-Update gibt, Mut, dass wir hier in Berlin und auch bundesweit weiterhin mit der gewählten Politik so zufrieden sein können.
Indem wir eine ganz abgefahrene Kommunikationsstrategie, die Anti-Lauterbach-Strategie wählen. Wir reden einfach mal gar nicht drüber. Das hast du übrigens empfohlen für die FDP, so von wegen einfach mal 4 Wochen die Klappe halten und schon seid ihr wieder über 5%. Vielleicht auch ein Rezept für Söder. Ganz zum Schluss noch zum Thema Sex. In der übernächsten Woche steht dein Vater, ich glaube am 28. oder 29., ich weiß es noch nicht mal, März, in Hamburg auf der Reeperbahn in Angies Nachtclub zusammen mit Katrin Hinrichs, meiner Sex-Podcast-Partnerin, auf der Bühne und ich mache vor einem vermutlich überwiegend boomerigen Publikum, reden wir über Sex in der zweiten Lebenshälfte. Wie peinlich ist dir das wirklich?
So peinlich finde ich das gar nicht. Ich finde es tatsächlich eher erstrebenswert, mit diesem Thema einen offenen Umgang zu finden, weil ich doch denke, dass vielerorts unsere Gesellschaft noch nicht so befreit ist von der völligen Tabuisierung von Sexualität, wie sie sein sollte. Und deshalb glaube ich, dass solche Veranstaltungen in allen Altersklassen auf jeden Fall immer förderlich sind.
Ah, ich bin nicht peinlich. Ich wollte die Veranstaltung eigentlich Gammelfleisch in Ekstase nennen, aber mir wurde davon abgeraten.
Trotzdem ist
fast ausverkauft.
Ich erzähle noch eine Sache zu Pilzen. Terence McKenna, wie soll man ihn beschreiben?
Psychedelik-Guru.
Genau, Psychedeliker, wahrscheinlich im weitesten Sinne. Dessen Bruder Dennis McKenna ist immer noch sehr aktiv auf Instagram und teilte letzte Woche einen Beitrag über Guerillagärtner, die mit Wasserpistolen im Wald Pilzsporen von halluzinogenen bzw. Psilocybin produzierenden Pilzen verspritzen.
Sogenannten Magic Mushrooms.
Zum Teil kriegt ein Hund so ein Ding mal ab. Ich hoffe, dass das jetzt nicht bei manchen zu Hause im Gulasch landet oder so.
Gut, aber Hunde fressen das doch nicht. Das schmeckt oder riecht doch wahrscheinlich auch nicht so.
Ich habe nur mal gehört, dass von einer ehemaligen Schulkollegin, die jetzt als veterinärmedizinische Assistentin arbeitet, dass sie doch mit so einer gewissen Regelmäßigkeit in der Pilzsaison ab und an mal so einen Hund kriegen. Ja, da müssen sie dem Besitzer dann einfach sagen, der ist gerade halt ein bisschen
der trippt.
Genau.
Okay. Lassie ist high. Wo du gerade, apropos Kleingarten, Gärtnern, Heimat to go findet sich in der Mediathek der ARD. Ein so zauberhafter Film über deutsche Kleingärten. 900.000 an der Zahl.
Schön.
Also quasi auf 100 Bewohner in Deutschland kommt ein Schrebergarten. Und der Regisseur, dessen Namen, sorry, ich jetzt leider nicht geläufig habe, hat so viel Liebe und so viel Mühe da rein verwendet, diese völlig verschrobenen, aber super, super liebenswerten Charaktere vorzustellen.
Einer, zu welchen ihr ja auch gehört.
Ja, aber nicht so. Aber nicht so.
Aber nicht so. Natürlich sind wir so abgefahren.
Es gibt einen Weltmeister in Thüringen, der sich mit nichts anderem beschäftigt, als Großgemüse zu züchten. Die sieht man auch immer so auf den vermischten Seiten der Zeitung, wenn sie da ihren 800 Kilo Kürbis mit drei Lastern irgendwo hinfahren. Und es gibt halt Strategien, also so eine lange Möhre, die wird nicht deswegen lang, weil du gerade Glück hast oder du die gut düngst oder sowas, sondern du musst die tatsächlich in so Bewässerungs Rohren, musst du die quasi so auf Länge trimmen. Mhm. Der redet mit seinen Zucchinis, ach, das sind ja auch meine Babys, ach, meine Kleine. Nein, du wirst hier keinen Riss kriegen, das wäre schade für die Prämierung. Und der Typ weiß aus dem Stand, wie viel Thüringer Rekorde, wie viel persönliche Bestleistungen, wie viel deutsche Rekorde, wie viel Weltrekorde er mit seinem Zeug. Das ist nur einer von diesen Vögeln. Mama und ich wollten gestern Abend eigentlich früh ins Bett und endlich mal wieder ausschlafen. Wir konnten nicht aufhören. Also, Heimat to go, Kleingartenfilm, ganz, ganz groß. Super. Was steht in der kommenden Woche an?
Arbeit, Arbeit, Arbeit. Ich freue mich, die ersten Sonnenstrahlen live und draußen zu erleben und möchte allen ganz viel Mut zusprechen, einfach wirklich die Rübe in die Sonne zu halten.
Das ist ein Programm. Rübe in die Sonne. Und tschüss.
Bye-bye.
Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm, folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns.
Ein Podcast von Funke.